Ich würde allen die Erlösung gönnen, aber auch ich sitze im fiebrig Leeren. Das schreibt Raoul Schrott in seinem Gedicht über einen Pfarrer. Die Sehnsucht und Suche nach Gott bleibt für den Pfarrer unerhört. Er sieht vergeblich in die Höhe. Die Kunst, an nichts zu glauben, so heißt das neue Buch von Raoul Schrott. Es ist ein Buch, das aufräumt mit unserer Sehnsucht nach Gott. Wir sind alle zufällig, wir werden geboren und wir sterben. Wir sind Mündel der Angst, Blut, Schweiß und Tränen, wandelnde Lungenmaschinen, schreibt der Autor. Das ist es. Und wenn wir von Gott sprechen, dann tun wir das nur, weil wir unsere Zufälligkeit und Unbestimmtheit nicht aushalten und dem Reflex erliegen, unserem Dasein eine Idee zu geben. Raoul Schrott ist jetzt bei uns. Guten Tag.
Guten Tag.
Zunächst einmal bin ich eigentlich recht froh, dass sich hier ein Schriftsteller zu einem Atheismus bekennt. Die Agnostiker, die sind doch eigentlich irgendwie lau, irgendwie dazwischen. Die sind ohne Mut, die wagen es doch nicht, sich zu entscheiden, oder?
Gut, also in dem Fall, ich bin kein militanter Atheist, das sage ich gleich voraus, vor allen Dingen, weil man als Dichter ja auch dieselbe Art von Projektion betreibt, denn die Religion in den Mittelpunkt stellt. Das heißt, das, was die Poesie macht, ist ja auch Metaphysisches, Transzendentes herauszustellen. Wenn ich das mal ausführen kann, bevor ich auf das Atheistische komme. Das, was Religion und Poesie miteinander verbindet, ist, dass ihr Sprachgebrauch völlig dasselbe ist. All das, was ein Gebet an Sprache leistet, an Metaphorik, an Bildlichkeit, an Rhythmus, an Metrik, kommt ja auch in der Poesie vor. Die Poesie hat lange gebraucht, sich aus der Religion herauszuentwickeln, sich zu profanisieren, sich von ihr zu emanzipieren. Das waren lange, lange Jahrhunderte. Die ersten Spuren von Gedichten kommen aus dem religiösen Raum. Was nun die Poesie macht, wir können uns alle darauf einigen, was Erde ist, brauchen wir nur einen Blumentopf greifen. Wir können uns alle darauf einigen, was blau ist und was eine Orange ist. Sobald ich das aber verbinde und sage, die Erde ist blau wie eine Orange, bekomme ich ein Bild raus, das letztlich metaphysisch ist, letztlich transzendent oszilliert. Nur im Unterschied zur Religion, die diese Transzendenzen, diese Projektionsgesten in einem Fluchtpunkt bündelt, den sie dann personifiziert, indem sie sagt, das ist der Herrgott oder welche Gottheit auch immer, lässt die Poesie diesen Projektionsgestus offen. Sie zeigt, woher er kommt, sie zeigt, wo er ansetzt, mit welchen Worten er entsteht. Sie zeigt das Widersprüchliche daran und sie lässt ihn offen. Sie dogmatisiert ihn nicht, sie macht kein geschlossenes Gedankengebäude daraus, sondern setzt den Menschen in die Mitte. Das ist das Humane an der Poesie, um nun jetzt auf Gott zu kommen, also da bin ich Atheist, denn ganz plakativ und krass gesagt, selbst wenn es Gott gäbe, könnte mir den Buckel runterrutschen, denn die Art von Verhältnis, die er dann zu uns an den Tag legt, das würde mich wirklich zu jemandem machen, der gegen ihn ist.
Das ist ja gerade die Herausforderung, dass Gott uns diese harte Nuss zu knacken gibt. Alles andere wäre doch viel zu einfach. Darüber reden wir später noch. Ich möchte erst mal kurz skizzieren, worum es in Ihrem Buch geht. Das Buch erzählt auch die Geschichte der atheistischen Literatur. Wann hat die denn begonnen?
Ja, das ist eine gute Frage. Die beginnt schon bei den Griechen, wo die Rede davon ist, ja, wenn wir Esel wären, dann würden wir uns Götter nach eselischem Vorbild vorstellen. Und wenn wir Stiere werden, dann hätten die Götter bei uns die Form von Stieren. Also das Atheistische ist bereits in der Antike vorhanden. Es ist nur die Frage, wann es im deutschen Umfeld auftaucht. Und da das deutsche Umfeld, auch das intellektuelle Umfeld, immer schon von Religion bestimmt war, hat es auch hier lang, lang gebraucht, bis es sich emanzipieren konnte von Dogmen und Glaubenssätzen. Und es ist dann erst eigentlich nach dem 30-jährigen Krieg, also in einer letztlich von vornherein bereits sehr existenzialistischen Zeit, dass es nicht nur Simplicius Simplicissimus gibt, sondern auch die ganzen Barockgedichte, die das Hier und Jetzt feiern und das Jenseits in Frage stellen und dass dann der erste greifbare Atheist auftaucht, Matthias Knutzen aus dem friesischen Oldenswort, bezeichnenderweise im Norddeutschland, dass er so zugänglicher war zu profanen Tendenzen.
Nehmen wir zum Beispiel mal den Matthias Knutzen. Sie erzählen von dem in Ihrem Buch, ich habe das mal recherchiert, eine unheimlich spannende Gestalt. Aber warum haben wir so wenig von dem gehört? Auch von anderen atheistischen Autoren aus der Zeit. Das heißt, in der Zeit selbst wurden sie verfolgt. Die Literatur von ihnen, die Texte wurden vernichtet, es gab eine strenge Zensur. Das ist heute ja nicht mehr der Fall. Warum sind sie trotzdem nicht berühmter oder haben mehr Bedeutung?
Ja, das möchte ich auch gerne wissen, weil vor allem in der heutigen Zeit die Unkenntnis der atheistischen Literatur ist etwas, das mich also wirklich völlig verblüfft. Zeigt die Dominanz von Religion in unserer Gesellschaft, weil sie letztlich auch moralprägend und ethosprägend ist, weil sie die Grundlage der modernen Zivilisation darstellt, obwohl die Aufklärung, die ja nun dagegen gearbeitet hat, nun mittlerweile auch schon über 200 Jahre alt ist. Also warum das nicht ist, zeigt das große Trägheitsmoment auch in unserem Denken, auch in unserer Entwicklung letztlich. Aber ich finde es also sehr, sehr schade, wie ich auch die Beweislast eine umgekehrte finde. Also wenn Sie an Gott glauben, dann müssen schon Sie mir sagen, warum Sie an solch eine Figur glauben, denn die zeigt sich mir nirgendwo, die ist auch nirgendwo vorhanden. Also wenn Sie an Gott glauben, dann beweisen Sie das ja mal mir und nicht umgekehrt. Ich sage, warum es Gott nicht gibt.
Das ist die entscheidende Frage. Wo zeigt sich Gott in meinem Leben? Da vielleicht auch noch nachher mehr. Trotzdem möchte ich zunächst noch mal zwei Sätze zu Ihrem Buch sagen. Das Buch spielt quasi auf drei Ebenen. Da ist die Einleitung, in der Sie erzählen, wie Sie einen atheistischen Text in der Bibliothek von Ravenna gefunden haben. In dieser Einleitung finden wir auch viel Informatives über die atheistische Literatur, auch über den Herrn Knudsen und anderes, sehr aufschlussreich. Dann zitieren Sie in dem Buch aus dem Text, den Sie in Ravenna gefunden haben, ob der wirklich existiert. Das lassen wir jetzt einfach mal offen. Sie zitieren jedenfalls aus diesem atheistischen Text. Und dann sind da Gedichte, die von Menschen im Alltag heute erzählen. Das sind Menschen, die sich nicht weiter für Gott interessieren, oder?
Nein, also es ist vielleicht ein ungläubiges Buch, aber es ist kein unchristliches Buch in dem Sinne, dass ihm die Moral fehlt. Als Schriftsteller trifft man sehr viele Leute, hat man das Privileg, vielen Leuten zu begegnen. Manchmal, wenn man sagt, man ist Schriftsteller, dann bekommt man gerade dreimal so viel zu hören wie sonst. Ich kann mich an eine Supermarktkassiererin aus Leipzig erinnern, die mir im Zug nach Berlin ihr ganzes Leben erzählt hat und dass sie gar nicht um Speed-Dating kommt und alles drum und dran. Aber der spannende Punkt ist das, was im Deutschen so abschätzig Gemeinplatz heißt. Was eigentlich nur die Übersetzung des lateinischen Locus Communis ist, im Englischen Common Ground, des gemeinsamen Bodens, auf dem wir uns bewegen. Wenn man also mit Menschen spricht und es sich eine vertrauensvolle Ebene ergibt, dann merkt man, dass da, wo man sich trifft, ist immer das Reden über Niederlagen, wie man damit fertig wird, das Scheitern und die Moral aus dem Scheitern, Schönheit auch im Scheitern zu finden. Und die Idee Gottes, merkt man, ist eine, die die meisten eher unangetastet lassen wollen, weil sie doch eine gewisse Form von Trost spendet, aber letztlich in einem wirklich praktikablen Sinn glaubt niemand mehr an ihn. Das ist der Eindruck, den ich habe, im Sinn von wirklich glauben, dass es eine Instanz gibt, die über ein Leben wacht, Einfluss nimmt, an die man sich wenden kann, die einen erhört. Also diese erlösende Gestalt ist nicht vorhanden, die ist noch als Illusion da. In letzter Konsequenz belässt man die, denn man weiß ja nie wirklich. Aber dieser gemeinsame Boden des Menschlichen, des Humanen, das Existenzialistisches ist, im Sinne Camus, also das ist der Boden, bei dem ich das Gefühl habe, auf dem bewegen wir uns heute, hier, jetzt.
Aber eines ist schon noch da, das merkt man den Gedichten an, das ist die Sehnsucht. Also die Sehnsucht nach einem Zuhause, also dort, wo ich mich zu Hause fühlen kann, nach Liebe, nach Leben, Sie sagen nach Schönheit, die Schönheit des Scheiterns spielt eine Rolle. Das ist eine Sehnsucht, die immer wieder ausbricht, oder?
Also die ist in uns angelegt, die kriegt man auch durch den militantesten Atheismus nicht raus, weil sie bereits in der Sprache angelegt ist. Wir personifizieren sehr vieles. Bei uns fallen und steigen sogar die Börsenkurse, obwohl die ja nicht gehen können. Also das liegt in unserem Sprachgebrauch und das hat evolutionäre Gründe, dass die soziale Intelligenz im Unterschied zur technischen Intelligenz oder zur Intelligenz, was unsere Umwelt betrifft, die am besten ausgeprägte ist. Wir sind Wesen wie Schimpansen, Gorillas, Affen und Orangutans, die im Trupp, im Verbund leben, in Hierarchien leben und die deshalb bestens in der Lage sind, anhand eines Gesichtsausdrucks, einer Körperhaltung bereits zu identifizieren, wie es dem anderen geht, wie er drauf ist, in welcher Stellung ist, welchen Status er besitzt. Das heißt, das Personifizieren ist uns angelegt und das wird natürlich, zeigt sich auch geschichtlich, ab einem bestimmten zivilisatorischen Zeitpunkt, sagen wir ab 10.000 vor Christus, denn vorher ist die Idee Gottes nicht nachweisbar, wird sie dann auf eine Instanz übertragen, die dann plötzlich zuständig ist für Blitz und Donner und alle möglichen Geschichten.
Wunderbar, das sind doch auch poetische Fähigkeiten, die der Mensch hat. Frau Sorge sitzt am Bett und strickt, hat Heinrich Heine schon gedichtet. Also das ist das, was sich an Gottes Bewusstsein herunterdekliniert bis in den Alltag.
So ja, also ich würde eher sagen, das ist das, was sich aus dem Alltag langsam zu einem Gottesbewusstsein heraufdekliniert, den wir dann als Autorität, evolutionsbiologisch betrachtet, aber vor allen Dingen geschichtlich betrachtet, über uns gestellt haben, weil das eine Autorität ist, die eine Gesellschaft, eine sesshafte Gesellschaft mit ihren Hierarchien kontrolliert.
Das ist aber ein Gottesbegriff, den die Obrigkeiten oft benutzen, auch um im übertragenen Sinne dann ihre Macht zu installieren, um politische Ziele durchzusetzen. Der Gott, der IS-Kämpfer, der Kreuzritter, über den reden wir jetzt aber nicht, oder?
Ja, das ist schwierig, in welchem Entwicklungsstadium wir uns da befinden. Das heißt also, diese Idee mit dem Gott, den man über einen installiert, weil er ein absolutes Ideal darstellt, weil er das eigene Ich sanktioniert, weil er vor allen Dingen das Ethos einer Gesellschaft abbildet, das ist in allen Zeiten nachweisbar, bei den Griechen nachweisbar, bei den Assyrern. Und es sind nur langsam wir in unserem modernen Bewusstsein, das Wissenschaft über die Welt, die diese Idee Gottes langsam zurückdrängt und das Individuum wieder in den Vordergrund holt.
Aber Gott oder der Glaube an Gott, ich denke das jetzt umgekehrt, befreit mich auch davon, das Individuum in den Vordergrund zu holen. Denn wenn ich dieses Größere über mich sehe, muss ich mich auch gar nicht so wichtig nehmen.
Das stimmt, aber das hängt dann wieder von den vielen Ideen ab, die man aus Gott, in Gott heraus und in ihn hineinlesen kann. Die Konzeption Gottes spiegelt ja die Vielfältigkeit unserer Symbolismen wider. Die kann Selbstermächtigung und Selbsterhöhung sein, die kann aber auch Erniedrigung und Humilitas lehren. Also das geht in beide Richtungen. Das Interessante ist nämlich, dass da die Parallelen, aus denen das Leben besteht und die widersprüchlich zueinander oft stehen, dass die immer zum Schneiden gebracht werden in dieser einen erlösenden Figur, die das oder die das bewirken kann, die aber uns letztlich eigentlich den Raum des Menschlichen doch immer beschneiden.
Oder vergrößert. Also, ich fasse nochmal zusammen. Wir haben die nicht zu ermessende Totalität der Natur. Ich nenne das Gott, um dafür ein Maß zu finden. Gott schafft es, dass ich etwas Vertrautes in einem anderen Licht sehe. Gott ist das andere, das außerhalb des Vertrauten steht. Das hat auch ein bisschen mit Ihrem poetologischen Begriff zu tun. Das haben Sie vorher schon erläutert. Das heißt, von der Struktur denken wir durchaus ähnlich, kommen nur zu einem anderen Ziel oder zu einem anderen Schluss. Eigentlich muss ich mich doch nur entscheiden, ob ich diesem anderen vertrauen kann oder nicht. Und ich vertraue ihm eben.
Gut. Religion hat zwei verschiedene etymologische Wurzeln. Das eine ist das Wiederlesen, das andere ist aber das Binden. Binden an die Natur. In dem Fall war Religion natürlich die Instanz, die historisch gesehen den Mensch an die Welt gebunden hat. Ihm gezeigt hat, da ist etwas weit Größeres als er selbst. Nun liefern das inzwischen die Naturwissenschaften in einem weit sympathischeren Maß, weil die Naturwissenschaften eine Art von Experimentaltheologie sind, die statt Glaubenssätze aufzustellen, Theorien aufstellt, die aber dann wieder veränderbar sind, verwerfbar sind, denen man nachfolgen kann, deren Aufbau man verfolgen kann und die dann letztlich zu Mysterien führt. Der Urknall ist unausdenkbar, aber das Mysterium, das dahinter steckt, hat eine weitaus, für mich zumindest, weitaus größere Macht, eine weitaus größere Immensität. Das ist für mich weitaus dunkler als jede noch so abstrakte Idee Gottes, weil sie eben nicht mehr fassbar ist in einer personifizierten Figur. Und wenn wir von Gott sprechen, dann denken wir doch mehr oder minder, zumindest in unserem katholischen oder protestantischen Raum, immer an einen Herrn mit Rauschebart, der da sitzt und auf einen guckt, oder an Engel. Also das ist der Gebrauchswert von Religion. Natürlich gibt es philosophische Dimensionen dahinter, bloß diese philosophischen Dimensionen, die landen dann auch immer vor 13,8 Milliarden Jahren, wo dann die Frage ist, ja, was war vor dem Urknall?
Ja, aber die Naturwissenschaft, so wie Sie das auch beschreiben, ist ja auch eine Illusion, die immer wieder neu überprüft wird und immer wieder neu sich über den Haufen wirft. Naturwissenschaft ist auch etwas in einem abstrakteren Begriff personifiziertes. Was Sie jetzt Zufall nennen, das uns zu dem gemacht hat, was wir heute sind, kann ich aber auch Zufall nennen und es in seiner Schönheit, weil ich mich des Augenblicks erfreue, indem ich die Bergwelt anschaue, so glücklich darüber bin, dass ich sage, das ist letztendlich ganz egal, ob es der Zufall war oder Gott, der mich jetzt hier hingeführt hat.
Nein, da tun Sie den Naturwissenschaften Unrecht, denn das Wissen, das sie generieren, ist in einem hohen Maße brauchbar und ist über die Jahrhunderte so sehr abgeklopft, dass das natürlich, je weiter man, je tiefer man in die Natur kommt, desto größere Räume tun sich auf. Bloß das, was wir bereits an überprüftem Wissen haben, das konstruiert uns eine Welt, in der eine Boeing fliegt, in der wir die Strahlen von 380.000 Jahren nach dem Urknall wahrnehmen in 10% der Statik, die wir im Radio hören. Also das sind Erklärungsmodelle, die sich schon bewährt haben, die auch zeigen, dass die Entstehung des Lebens nicht ein Zufall ist, sondern ein Phänomen der Emergenz. Dass es Mineralien gibt, dass es Erde gibt, dass es chemische Prozesse gibt, die schließlich zu DNA und RNA und Membranen und Evolution und all diesen Dingen führen. Das heißt, da ist die Rolle Gottes, sofern sie einmal brauchbar war, nicht mehr von Nutzen, weil wir uns das längst selber erklären können und weil die Erklärungsmodelle interessanter sind, wahrer sind, nachprüfbar sind. Das, all das, was man normalerweise mit Wahrheit in Verbindung setzt.
Was das wir heute mit Wahrheit in Verbindung setzen. Ich möchte Ihnen da widersprechen. Das sind natürlich Erklärungszusammenhänge in einem großen Zusammenhang, der immer noch auf etwas Größeres weist. Deswegen schreitet das Ganze auch immer weiter fort. Unsere Naturwissenschaften, das, was wir heute unter Wahrheit verstehen. Eine Boeing, die in der Luft fliegt, ist für mich ein Kinkerlitzchen, wenn ich mir den Kölner Dom betrachte. Also was die damals geleistet haben, die Menschen, aus einem ganz anderen Glaubenszusammenhang und Wahrheitszusammenhang heraus, das ist für mich viel unglaublicher, aber auch realistischer und viel wahrer, als so ein bisschen Eisen, das da in der Luft rumfliegt, weil irgendeiner Turbinen erfunden hat.
Aber da sprechen wir jetzt von Wertigkeiten. Natürlich hält der Dom länger. Seine Baustatik ist interessant, denn dazu musste man diese Strebepfeiler erfinden, die die Statik abschützten. Deswegen konnte man mehr Luft lassen für die Fenster dazwischen. All das sind aber wiederum Errungenschaften von naturwissenschaftlichem Denken. Mit welchen Symboliken wir es besetzen, ist eine andere Geschichte. Nur, Sie haben vorher den Rang der Naturwissenschaften so quasi dargestellt, als wäre das eine reine Konstruktion, wie eine Art von geistigem Lego-Spiel, mit dem wir uns eine Welt zusammenbauen, die aber eben nur eine Spielform ist. Bloß diese Spielformen, der Aspekt des Spiels kommt natürlich rein, aber die sind überprüfbar und die werfen reale Ergebnisse, auch unerwartete Ergebnisse ab, die unsere Welt in einem weitaus größeren Maß konfigurieren, als es das die Religion jemals getan hat.
Trotzdem ist es nur ein kleiner Ausschnitt unserer Welt. All das, was im Rahmen dieser Naturwissenschaften stattfindet.
Meine Welt
ist viel die Poesie. Die Poesie hat eine andere Dimension als die Naturwissenschaft.
Nein, würde ich Ihnen auch widersprechen, denn wenn man die naturwissenschaftlichen Daten wiedergeben will, muss man sie poetisch präsentieren. Und dann gibt es die Formeln der Chaostheorie, die mit dem Wetter zu tun haben. Und wie man das dann präsentiert, um es denkbar und anschaulich und sinnlich fassbar zu machen, da redet man vom Flügelschlag eines Schmetterlings über China, der das Wetter in Kalifornien verändert. Ist das nicht Poesie, dieser eine Satz? Der Flügelschlag eines Schmetterlings über Kalifornien, der das Wetter in China verändert?
Aber Ihre Gedichte sind nicht naturwissenschaftlich.
Nein, aber es ist natürlich wahr, dass wir alle nach Sinn suchen. Und der Band heißt »Die Kunst, an nichts zu glauben«, wobei da natürlich klar ist, wir können nicht an nichts glauben, weil wir alle an etwas glauben. Und selbst wenn man an das Nichts glauben könnte, dann wäre es immer noch ein Glauben. Weil letztendlich wissen wir nichts. Aber dieses Reflektieren darüber, dass wir nichts wissen und dass wir nie alles wissen können, dass wir zumindest im Augenblick nicht alles wissen, diese Unsicherheit auch existenziell zu berücksichtigen, finde ich eine sehr stolze, sehr wahre, vielleicht manchmal bittere Haltung, eine bitterere Haltung als die der Religion, aber eine wahrere für mich, weil sie das Menschliche in den Mittelpunkt stellt. Und das heißt bei Gott nicht ohne Moral oder Ethos zu sein, denn in einer Welt ohne Gott ist das Universum so immens und der Mensch so klein, dass die Demut auch zu einer Art von Moral und Ethos führt, die ich wahrer finde, offener finde, vor allen Dingen humaner in jedem Sinne finde als die Ideologie, die Religion uns präsentiert. Und Religion gehört zu den gefährlichsten Geschichten in der Menschheit überhaupt, wie sich augenblicklich zeigt.
Kapitalismus aber auch. Ist auch eine Geschichte, die sehr viel Zündstoff enthält.
Gut, aber mit einer kapitalistischen Gesinnung, da hacke ich niemand den Kopf mit einem Taschenmesser ab und da ziehe ich auch nicht in Kreuzzüge für eine kapitalistische Gesinnung an sich. Natürlich, Macht gibt es in allen Formen, die nach allen Verkleidungen sucht, die sich immer hinter etwas versteckt und mit Symbolismen versehen werden will, aber das, was Religion schon längst sein müsste, zumindest in unseren aufgeklärten Breiten, ist Privatsache, nicht öffentliche Demonstration.
Aber Herr Schrott, der Glaube ist doch schon in weiten Teilen Privatsache. Und das merkt man doch schon, wenn man Ihre Gedichte liest. Da suchen die Menschen nach Sinn und niemand in der aufgeklärten europäischen Welt lässt sein Leben von irgendeiner Obrigkeit fremdbestimmen, die sich mit dem Willen Gottes legitimiert. Das gibt es bei uns schon lange nicht mehr. Bis hierhin vielen Dank, Raoul Schrott. Die Kunst, an nichts zu glauben, so heißt sein Buch. Und gleich, da sprechen wir weiter mit ihm über die Gegenwart Gottes in unserer westlichen Welt. Gott kommt da nicht mehr vor, sagt der Dichter Raoul Schrott. Aber was denn dann? An was glauben wir und warum? Denn an nichts können wir nicht glauben. Darüber sprechen wir gleich nach den Domradio-Nachrichten.